ARD. Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Nur der FCK im Studio hier in Kaiserslautern wieder Sebastian Zobel. Hallo Sebastian.
Servus und hallo.
Und heute haben wir was ganz Besonderes vor. Zum einen begrüßen wir die Vorstände des 1. FC Kaiserslautern e.V., den Vorsitzenden Wolfgang Erfurt und seinen Stellvertreter Tobias Frei. Herzlich willkommen.
Ein Hallo in die Runde. Danke für die Einladung. Hallo.
Starten wollen wir aber, Sebastian, mit dem aktuellen Thema. Der 1. FC Kaiserslautern ist in diesem Jahr nicht etwa in Belek in der Türkei oder in Österreich oder in Italien oder in Herxheim in der wunderschönen Pfalz, sondern in den USA im Trainingslager. Zwei Testspiele hat es gegeben. Jetzt geht's wieder langsam zurück in die Heimat. Und wir haben, da geht der Dank an Stefan Roßkopf und an Katrin Beisiegel Haug, so wie sie jetzt heißt, nach ihrer Hochzeit. Sie hat uns nach dem zweiten Testspiel mit wirklich sehr interessanten Stimmen versorgt, die wir gerne einspielen werden. Terrence Boyd beispielsweise, der US-Amerikaner, hat zwar nur ein Jahr in New York gelebt, ist dann wieder zurückgezogen mit seiner Mutter in den Norden von Deutschland. Er war die Nummer da drüben, hat alle drei Tore gemacht in diesen Testspielen für den FCK. Aber was er auch noch gemacht hat, er war mit dabei bei einem Treffen von Veteranen. Das Ganze im Black Forest Inn, und da sind Leute zusammengekommen, die sich von früher gekannt haben aus Rammstein, jetzt längst wieder in den USA leben. Und da hat er vor dem zweiten Testspiel gesagt:
Du hast jetzt Leute, die sind aus Nevada gekommen, aus Texas, aus Florida, denen kein Weg zu weit war, um einfach dabei zu sein, und gleichzeitig feiern die dann alle eine riesen Reunion, waren früher alle auf derselben Schule, haben alle gekickt. Ja, ist schon echt überwältigend, wie gesagt, auf dem anderen Kontinenten, ja, diesen Betze-Wahnsinn zu spüren, und ist sehr, sehr schön, und ja, es verpflichtet einen auf jeden Fall, morgen ein paar Meter mehr zu machen.
Ja, das war dann vor dem Testspiel, und er hat die paar Meter mehr gemacht, Sebastian, er hat auch den Treffer erzielt im zweiten Testspiel gegen den MLS-Club Minneapolis United.
Es ist natürlich, es passt auch irgendwie wie die Faust aufs Auge, dass ausgerechnet Terrence Boyd dann alle Treffer beisteuert in diesen Testspielen, ausgerechnet der torgefährliche US-Amerikaner im FCK-Dress. Von daher war das, denke ich, eine runde Sache.
Wolfgang Erfurt, die Reise in die USA, ins Trainingslager, der e.V. war eher wenig beteiligt, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass ihr das auch sehr gut findet, wenn vielleicht sogar etwa neue Märkte aufgetan werden, neue Fans nochmal generiert werden, denn diese Fans, die kommen ja letztendlich auch dem Gesamtverein zugute.
Ja, also ich denke, dieses Trainingslager in den USA war ja nicht ganz, ich sag mal, unumstritten am Anfang, dass man sagt, in der Vorbereitung der Saison fliegen wir da über den großen Teich. Aber ich denke, unterm Strich, wenn man das jetzt vom Ablauf her sieht, und gab es verschiedene Gründe, ja zu sagen. Für mich spricht das zunächst einmal nochmal für die Strahlkraft unseres Vereines, dass der FCK dieses Angebot bekommen hat mit diesem Trainingslager. Dort natürlich zu trainieren, zu spielen, aber auch für den Verein Werbung zu machen im positivsten Sinne. Und das schlägt natürlich auch auf den ganzen Verein zurück, gar keine Frage.
Tobias Frei, richtigerweise Angebot. Es war die DFL, die auf den Verein zukam, denn in jedem Jahr wird ein Verein ausgesucht, der die Möglichkeit bekommt, auch mit Zuschüssen der DFL sich dort zu präsentieren. Das ist ja schon eine Anerkennung.
Ist sicherlich eine Anerkennung, liegt aber auch aufgrund der Nähe zu den US-Amerikanern mit den vielen Fans, die wir in Richtung Rammstein haben, auf der Hand. Und es ist natürlich toll, den FCK und den deutschen Fußball in den USA zu repräsentieren, und wenn ich jetzt die Einträge in Social Media sehe, dann sind das ganz tolle Bilder, ganz tolle Erlebnisse, die die Leute, die Menschen vor Ort haben, aber glaube ich auch die Spieler und die Mannschaft, und das im Rahmen eines Trainingslagers dort dann auch noch zu erleben, glaube ich, ist eine rundum schöne Geschichte.
Habt ihr eigentlich einen Überblick drüber, wie viele amerikanische Mitglieder der e.V. hat?
Also wir erkennen zumindest da weiterhin Potenzial, das würde ich mal so sagen. Es hat aber natürlich auch wiederum gerade aus Mitgliederwesensicht neue Herausforderungen. Du musst dann auch zum Beispiel kommen ja später nochmal dazu, eine Satzung ins Amerikanische übersetzen. Und solche Punkte haben wir aber auch schon durchdacht. In der Vergangenheit ist es auch schon mal ganz intensiv vorangetrieben worden. Da ist auch auf der Airbase ein Ticketverkauf angeboten worden, etc. Aber was früher mal war, kann ja jetzt auch wieder sein. Also zumindest denken wir insgesamt als FCK-Konzern, sei es jetzt über die Fußballschiene, aber auch über den Verein als Mitgliederwesen, über die Einbindung der US-Bürger aus unserer Region, diese große, große Fanbase nach.
Wir haben auch einen amerikanischen Investor jetzt ja seit gut einem Jahr. Ist ja auch eine Geschichte, wo wir uns natürlich auch damit, ich sag mal, neue Märkte in Anführungszeichen, neue Potenziale dann auch erhoffen.
Und das, obwohl der europäische Fußball ja immer noch nicht die Nummer eins ist in den USA, kann sich vielleicht durch die nächste WM USA, Kanada und Mexiko ändern. Wir wollen nochmal Terence Boyd hören, denn es waren auch sehr viele Fans da. Zum einen die, die den FCK in die USA begleitet haben aus Deutschland, aber auch welche, die längst in den USA wohnen.
Es ist nicht selbstverständlich und es ist eine große Ehre, aber es überrascht mich auch irgendwie nicht. Und das ist ja dieser Mythos, den ja, dieser Club umgibt, dass du in allen entlegenen Ecken der Welt irgendwie findest du dann wieder trotzdem jemanden, der verrückt genug ist. Und das ist einfach schön, es verbindet, das sieht man gerade hier, weil, wie gesagt, die einfach von überall herkommen, um ja nicht nur FCK, sondern auch sich selbst zu feiern, wieder alte Freundschaften blühen da wieder auf und das ist einfach sehr schön mitzuerleben.
Wolfgang Erfurt, das klingt so nach richtig schön großer, netter Familie, oder?
Ja, der Begriff FCK-Familie wird ja oft, sag mal, nicht strapaziert, aber oft genannt, ja, dass man sich als eine Familie fühlt. Das ist wie eine richtige Familie. Wir erleben ja hier, ich sag mal, ein Fanverhalten, das man vielleicht rational gar nicht immer so auf den ersten Blick nachvollziehen kann. Ich erinnere nochmal den Zuschauerschnitt jetzt in der letzten Saison, über 40.000 Zuschauer. Ja, unabhängig davon, was da auswärts unterwegs war, nach Hamburg oder nach Düsseldorf und andere Spielstätten. Also das zeigt diese Strahlkraft, dieser Verein nach wie vor ausstrahlt und ich sage, natürlich hatte der Aufstieg im letzten Jahr ganz erheblich dazu beigetragen und man hat ja sofort wieder gemerkt, nach der sensationellen Hinrunde, sage ich jetzt mal heute, auch keiner damit gerechnet hat, wie gleich wieder die Träume irgendwo nach oben geschossen sind, was man sich alles vorstellen konnte, man war dann auch dann recht schnell, Gott sei Dank, wieder auf dem Boden der Tatsachen. Wir sind mit einem neunten Platz aus der Runde herausgegangen. Ein Erfolg hätte vor einem Jahr jeder wahrscheinlich unterschrieben. Ja, wenn man als Aufsteiger in die neue Saison geht, dass wir als Neunter am Ende sind. Jetzt geht es darum, nochmal die Kräfte zu binden, sich neu zu sortieren, neu aufzustellen. Aber jetzt muss ich jetzt aufhören, mit Fußball zu reden, denn das ist nicht mein Kerngeschäft.
Ja, da kommen wir später.
Bevor mir jemand aus Amerika anruft und sagt, was redet der da für ein Zeug, ja, wollen wir uns dann auf die anderen Dinge konzentrieren.
Aber ich will auch noch eine Sache zu den Fans sagen. Das wird auch von anderen Leuten erkannt und anerkannt, dass diese Power, die da dahinter steckt. Also ich habe auch zig Kommentare, Tweets gelesen von amerikanischen Journalisten zum Beispiel, die das wirklich beeindruckt verfolgt haben, was da bei den Testspielen auch los war und die auch diese Stimmung toll fanden. Ich meine, da waren ja keine tausende FCK-Fans, aber ich weiß nicht, wie viele es waren, vielleicht 100, 200. Und die haben auch Radau gesorgt da und das hat einfach Eindruck hinterlassen. Und auch wenn man sich mal so angeschaut hat, durchgelesen hat, wie die amerikanischen Vereine auch den FCK quasi angepriesen haben, ne, als einen der großen deutschen bekannten Vereine. Also da war wirklich was dahinter. Und das, also die haben wirklich den FCK als großen Player im deutschen Fußball wahrgenommen und ich glaube, das hat nachdrücklich auch Eindruck hinterlassen.
Ja, das ist in der Tat so. Wir wollen die weiteren Stimmen nicht unter den Teppich kehren. Wir haben nämlich noch eine von Terence Boyd, der bei diesem Treffen mit den Ehemaligen, die ja in Kaiserslautern oder in Ramstein dann sich damals schon getroffen haben, was ihn da noch beeindruckt hat.
Es ist mehr als nur auf ein Fußballspiel zu gehen für die Leute, sondern dass wieder einfach sehr viele Menschen froh sind, sich wiederzusehen und durch diese Liebe, die sie halt verbindet, durch diese FCK-Liebe. Wenn ich jetzt gerade die ganzen Storys höre, wie gesagt, die kommen von überall, haben sich seit zig Jahren nicht mehr gesehen, haben aber für über 10 Jahre zusammen in Deutschland als Amis gelebt, zusammen gekickt und jetzt 40 Jahre später, ich habe da ein Bild gesehen, ein Schwarz-Weiß, das war glaube ich noch zu Fritz-Walter-Zeiten. Ja, dass die sich alle wieder begegnen und das alles aufleben lassen, das ist sehr, sehr schön.
Sebastian, das können doch die jungen Spieler überhaupt nicht praktisch begreifen, was da für ein Hype in diesem Verein praktisch los ist.
Ich glaube, die können das begreifen, sobald sie mal ein Heimspiel erlebt haben. Und ich würde ihnen auch sehr empfehlen, mal einen Rundgang durchs Museum zu machen. Ich weiß, dass das auch gerne von den Verantwortlichen mal gemacht wird, wenn mal ein Neuzugang kommt und so eine Stadionführung ansteht, dann macht man auch gerne mal ein paar extra Schritte durchs Museum und da kann man das förmlich aufsaugen, was dieser Verein den Menschen der Region schon immer bedeutet hat und auch immer noch bedeutet. Und es ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig greifbar, aber ich finde, genau bei solchen Dingen wie in einem Trainingslager in den USA wird es greifbar, wenn du merkst, klar, auf der einen Seite sind da die Leute, die aus Deutschland mitgekommen sind und auf der anderen Seite reisen dann irgendwelche Amerikaner aus Florida an, weil die vor zig Jahren mal hier stationiert waren und fasziniert waren und jetzt gesagt haben, Mensch, jetzt kann ich zum ersten Mal seit, was weiß ich, 25 Jahren den FCK wieder live spielen sehen. Mhm. Und genauso habe ich das auch zum Beispiel erlebt in meiner Studienzeit in Hamburg, als ich dann von Hamburg aus zu einem Auswärtsspiel nach Hannover gefahren bin und habe dann gemerkt, warum steigen denn jetzt hier zwischen Hamburg und Hannover ständig irgendwelche FCK-Fans in den Zug ein, weil dieser Verein einfach überall Fans hat, durch seine Tradition, die er eben hat.
Ja, ist schon einzigartig. Dirk Schuster, der war ja am Anfang so ein bisschen skeptisch, ob der Infrastruktur, der langen Anreise und so weiter, aber auch er ist gegen Ende des Trainingslagers wirklich hochzufrieden.
Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist auch der Fußball und die Bedingungen für den Fußball unbegrenzt. Also wir haben ein Trainingszentrum vorgefunden hier in Minneapolis, was sensationell von den Bedingungen war für die Mannschaften. Man hat uns einen überragenden Rasenplatz zur Verfügung gestellt. Es waren jeden Tag sämtliche Materialien vorhanden. Wir konnten alle Inhalte, Umfänge voll trainieren. Ich muss sagen, ein großes Dankeschön auch für die Gastfreundschaft. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen. Es war, als ob man sich schon ganz lange kennt. Ich bereue es keine Minute, hier zugestimmt zu haben, dass wir in die USA zu einem Vorbereitungstrainingslager fahren und dass die Mannschaft vielleicht, hoffe ich, den einen oder anderen kulturellen Punkt auch noch sammeln konnte in der Stadt. Ja, das wäre natürlich auch ganz gut.
Tobias, hat man da bei diesen Trainingsbedingungen vielleicht sogar ein bisschen Kritik gehört? Ist die vielleicht noch verbesserungsfähig beim 1. FC Kaiserslautern, weil er ja von überragenden Bedingungen gesprochen hat?
Ja, also ich habe jetzt zumindest keine direkte Kritik auch über das vergangene Jahr gehört. Ich weiß, dass die Mannschaft hier in unserer Infrastruktur voll trainieren konnte. Und nein, ich denke einfach, da spricht die Freude heraus über ein gelungenes Trainingslager. Also es ist ein Trainingslager. Es ist also kein Erobern des amerikanischen Marktes oder dergleichen, sondern die sind dort, um zu trainieren und ihre Testspiele zu absolvieren. Und wenn man das Ganze dann unter den bestmöglichsten Bedingungen erreichen kann, dann freut sich natürlich der Trainer. Das ist jetzt mal das, was ich daraus höre.
Ich muss einmal reingrätschen zumindest und so ein ganz kleines bisschen auch etwas kritischeren Blick drauf werfen. Eine Sache, da könnt ihr auch mal sagen, was ihr davon haltet. Was ich einfach krass finde, und das ist ja jetzt nicht unbedingt nur ein FCK-spezifisches Problem, die hatten jetzt gerade mal 3 Wochen Pause, ne, die Spieler. Ich finde, also 3 Wochen zwischen dem Ende der Saison und dem Start einer neuen Vorbereitung finde ich extrem. Wir reden hier von Leistungssport, von Profisport. Das ist körperlich auch extrem anstrengend. Und dann startest du direkt mit so einem Trainingslager in die USA. Ich kann mir schon vorstellen, ich glaube, ich kaufe das allen Beteiligten ab, dass die jetzt da total begeistert sind von den Bedingungen und dass das ein gutes Trainingslager war. Aber das war sicher auch anstrengend. Und auch wenn, das hat Dirk Schuster im Vorfeld ja auch schon immer betont und auch Thomas Hengen, auch wenn es da jetzt wirklich darum ging, dass das wirklich ein normales Trainingslager war, es ging um die Vorbereitung, natürlich muss man auch sagen, dass es kein reines Trainingslager war, sondern dann hätten sie ja tatsächlich auch wieder nach Herxheim fahren können, sondern das hat ja schon auch damit zu tun, dass man, ich sag mal, ein bisschen eine Promotour macht für den FCK, was ja auch legitim ist, aber das muss man ja auch sagen können.
Unbedingt. Ich denke, das kann man auch nicht immer machen, Trainingslager so weit entfernt, obwohl, wenn man die etablierten Bundesligisten sieht oder auch die Vereine aus den internationalen Top-Ligen, da gibt es ja so viele Verbindungen, die fliegen ja noch weiter in der Weltgeschichte rum, um vielleicht nur ein Freundschaftsspiel zu machen und müssen sich dann vertraglich sogar gegen viel Geld zusichern lassen, dass die ganzen Stars dabei sind. Also da sind wir ja längst noch nicht mit dem 1. FC Kaiserslautern angekommen. Was Dirk Schuster aber noch sehr positiv aufgefallen ist, dass der Support der eigenen Fans so groß war, auch in den USA.
Ja, ich war auch total überrascht und vor allen Dingen dann auch total begeistert, dass uns so viele Fans auch hier unterstützt haben. Ist ja nicht unbedingt alltäglich, nicht ganz vor der Haustür und auch nicht gerade um die Ecke, sondern ein paar tausend Kilometer entfernt, hast du auf einmal einen Fanblock voll mit lauterer Fans. Und das war natürlich vom Gefühl her überragend, aber man sieht auch an diesen Tatsachen, was der FCK für eine Strahlkraft hat und wie der Verein in der Vergangenheit auch weltweit gewirkt hat. Und das ist für uns natürlich auch wieder ein Ansporn und auch eine gewisse Verantwortung, in der nächsten Saison sehr sachlich zu arbeiten, mit viel Akribie und mit viel Substanz auch innerhalb der Mannschaft dann die nächste Saison anzugehen und hoffentlich ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Wolfgang Erfurt, ich denke, das war auch ein Lob an diesen Gesamtverein, dass er dafür gesorgt hat in den vergangenen Jahrzehnten, ging ja schon in den 50er Jahren mit diesem Hype um die Fritz-Walter-Elf los, diese Strahlkraft überhaupt ins Leben zu rufen. Und nach dieser Delle, Insolvenz und so weiter, Abstieg, dritte Liga, nach dieser Delle auch beizubehalten.
Ja, Stefan Kersold, wenn es ein Verein, in zwei Jahren feiert der FCK 125 Jahre. Und wenn es einen Verein 125 Jahre gibt, dann sind das 125 Jahre Tradition und Geschichte. Und wie im richtigen Leben, wie die Geschichte, wie das richtige Leben zeigt, mit Höhen und Tiefen. Ja, jetzt gucken wir nur mal in die jüngste Vergangenheit. Eine ganz schwierige Zeit für den ersten FC Kaiserslautern, ne? Nach der WM 2006 mit Abstieg und Aufstieg und Abstieg und finanziellen Dingen, wirtschaftlichen Problemen, Stadion, was da alles zusammenhängt. Und ich sag mal, mit dem negativen Super-GAU Abstieg in die dritte Liga, ja, mit einer Saison vor zweieinhalb Jahren, mit einem Bein sogar in der Regionalliga, wo im März 21 keiner mehr mit 7 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz irgendein Cent gegeben hätte für den FCK und die Mannschaft schafft den Turnaround. Wir haben uns auf der Geschäftsstelle oben in den Räumen mit etwas beschäftigt, was niemand auf dem Schirm hatte, Planung für die Regionalliga. Der damalige Geschäftsführer Sport, Sören Oliver Vogt, kam und sagt, mein Gott, wo spielen wir denn nächstes Jahr? In Pirmasens oder in Homburg oder all solche Dinge? Also es musste mehrgleisig geplant werden. Gott sei Dank ist das zumindest nicht Wirklichkeit geworden. Und dann kam der Aufstieg in die zweite Liga. Parallel dazu, sage ich mal, die Rahmenbedingungen mit Insolvenz. Gut, Corona hat jeden getroffen. Natürlich dann ein Verein wie den FCK nochmal besonders. Die Insolvenz war schon eine Herkulesaufgabe, die auch den e.V. natürlich sehr massiv beschäftigt hat. Ja, dass wir im Prinzip zwei Jahre uns in Stecker gezogen wurde, was Vereinsarbeit angeht. Wir waren nur mit Überleben des Vereins beschäftigt, all diesen Dingen, dass wir das auch auf die Reihe kriegen. Wir haben es jetzt geschafft. Und ich denke, alle Verantwortlichen haben sich hier sehr verantwortungsbewusst gezeigt und haben gesagt, es gibt nur diesen Verein, es gibt nur dieses Ziel. Und wir müssen da gucken, dass wir aus dieser Negativschleife rauskommen, begleitet mit der positiven Mannschaft jetzt mit dem Aufstieg etc. Und ich denke, das sind gute Voraussetzungen.
Ich habe jetzt noch eine Stimme von dem, der auch einen großen Anteil daran hatte. Und das ist der Geschäftsführer Thomas Hengen. Er hat irgendwann die Dinge mal in die Hand genommen und macht unserer Meinung nach einen wirklich fantastischen Job, sowohl bei der Trainerauswahl als auch bei der Kaderplanung. Und auch er hat sich hier zum Trainingslager in den USA geäußert und vor allen Dingen auch zu den Unterschieden zu den früheren Locations der Vorbereitung.
Gut, die Strecken sind halt was anderes als bei uns. Ist alles was größer und dauert alles was länger. Aber die Organisation war top, muss man echt sagen. Beide Trainingsgelände, ob in Louisville oder hier in Minnesota, waren top. Die Plätze unfassbar gut. Die Organisation sehr gut, auch das Essen. Wir konnten uns auf unseren Job konzentrieren, hatten ein, zwei öffentliche Termine, die wir auch gern wahrgenommen haben. Aber summa summarum, und das ist das Allerwichtigste, sind die meisten Jungs gesund geblieben. Klar, das eine oder andere Wehwehchen, aber das ist normal, auch von der Belastung. Da sind wir sehr, sehr zufrieden.
Also ein rundum zufriedener Thomas Hengen. Die öffentlichen Termine, den einen, den haben wir angesprochen mit Terence Boyd. Und dann gab es noch einen in einer deutschen Schule in den USA. Auch das eine ganz interessante Nummer gewesen. Da haben die Jungs teilweise mit deutschen Kindern trainiert, beziehungsweise mit Kindern, die Deutsch lernen von Amerikanern da drüben. Da waren aber auch einige deutsche Kinder dabei. Also auch da hat sich dieser Ausflug, sage ich jetzt mal, trotz hartem Training, mit Sicherheit gelohnt. Jetzt wollen wir gleich einen Knopf dran machen, wollen aber noch einmal den Kapitän hören, Jean Zimmer mit seiner Trainingslager-Bilanz.
Ja, vor allem war es mal was anderes. Wir haben viele Eindrücke gewonnen, sei es ein Konzert, sei es deutsche Schule, haben ein bisschen die amerikanische Kultur wahrgenommen, erleben dürfen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass wir in Deutschland allgemein von den Sportstätten hier in den USA uns einiges abgucken können. Die Plätze, die Trainingsanlagen, ja, es ist sensationell. Es hat auch Spaß gemacht, die Bedingungen waren dementsprechend top. Die Einheiten waren sehr, sehr intensiv, war gut Feuer drin, aber auch Qualität.
Ja, das sagt John Zimmer. Weiter geht's dann nach der Rückkehr 8.7. gegen eine Fanauswahl in Herxheim. Dann 15.7. samstags gegen Norwich City auf dem Betzenberg. Und dann praktisch die Generalprobe in Homburg am 22.7., bevor dann eine Woche später die Saison losgeht. Ich denke, Sebastian, der FCK ist gerüstet. Drei Neuzugänge sind ja schon vermeldet. Zwei davon waren auch schon mit in den USA. Timo Puchacz, der von Union ausgeliehen wurde, und Jan Elvidi, der ist ja schon vor längerer Zeit verpflichtet worden. Dazu kam jetzt noch Tobias Raschel von Greuther Fürth, Mittelfeldspieler. Ich glaube, auch da ist Thomas Hengen in wirklich sehr guter Richtung, in Richtung neue Saison.
Das glaube ich auch, aber ich glaube, so ganz komplett gerüstet sind sie noch nicht. Ich glaube, der Thomas Hengen wird noch den einen oder anderen neuen Spieler aus dem Hut zaubern. Das ist ja auch, hat er ja auch angekündigt, und da, also denke auch, dass der FCK sich da schon auf der einen oder anderen Position verstärken wird. Von daher schauen wir mal, ich sag mal so, bislang macht das alles einen soliden Eindruck, aber die Vorbereitung ist ja noch am Anfang. Wer Dirk Schuster kennt, der weiß, dass da sicherlich auch noch die ein oder andere Laufrunde ansteht, ob jetzt auf dem heimischen Betzenberg, durch den Pfälzerwald oder wo auch immer. Da dürfen sich die Spieler sicherlich drauf freuen, und von daher sind wir da mal gespannt, was die Transferphase noch bringt. Die Transferperiode geht ja noch bis 1. September, von daher ist ja noch reichlich Zeit, um auch noch neue Spieler zu verpflichten.
Genauso gespannt sind wir, und damit wechseln wir jetzt die Thematik, meine Herren, natürlich auch auf die Mitgliederversammlung, die ansteht am Sonntag, den 9.7., die Mitgliederversammlung des e.V., des 1. FC Kaiserslautern. Und ganz wichtig, es geht um eventuelle Satzungsänderungen, Wolfgang Erfurt.
Ja, e.V., der Verein, führt also am 9. Juli eine außerordentliche Mitgliederversammlung durch. Die Betonung liegt auf außerordentlich. Das passiert nicht jeden Tag. Die letzte außerordentliche liegt 5 Jahre zurück, 2018. Da ging es um die Ausgliederung. Nur ein Thema. Auch diese außerordentliche am 9. Juli hat nur ein Thema. Es geht um die Änderung der Vereinssatzung. Die Frage ist, warum macht man eine außerordentliche Versammlung, um eine Vereinssatzung zu ändern? Die Antwort ist ganz einfach. Hier geht es nicht nur um einen oder anderen Paragraphen, Artikel, der angepasst werden soll, der überarbeitet werden soll, sondern hier geht es um eine grundsätzliche Struktur, Neuausrichtung des Vereins nach der Ausgliederung. Ja, das war die Notwendigkeit, hat sich ergeben, denn der Verein ist seit 2018 nicht mehr der gleiche. Wir sind ein Konzern mittlerweile geworden, und wir haben natürlich im Dezember die reguläre Jahreshauptversammlung für das Jahr 23. Aber es war das Ansinnen auch des Vorstandes, der Vereinsführung, diese Jahreshauptversammlung 23 auf der Basis dann der neuen Satzung durchzuführen. Und deshalb war Voraussetzung, dass wir vorher eine außerordentliche Mitgliederversammlung machen. Und es ist gelungen, jetzt in intensivsten Beratungen mit allen Vereinsgremien einen Entwurf zu präsentieren, der von 5 Vereinsorganen mehrheitlich unterstützt wird. Es fehlt jetzt noch das Votum des 6. Vereinsorganes, der Mitgliederversammlung, des wichtigen Organes. Und das hätten wir jetzt gern dann am 9. Juli mit einer großen Zustimmung. Es wäre schon gut, wenn diese Satzung, die in der Struktur in eine neue Richtung zeigt, denn alle Organe werden in dieser Satzung gestärkt werden, doch durch ein zahlreiches Votum von anwesenden Mitgliedern auch mitgetragen wird.
Und warum wäre es denn aus Ihrer Sicht wichtig, dass sich eigentlich alle Mitglieder dafür interessieren sollten? Also was sind die wesentlichen Punkte in der Satzung, die geändert werden sollen?
Ja, ich habe eben davon gesprochen, dass wir uns 2 Dinge einmal auf die Fahnen geschrieben haben in der Änderung. Wir möchten zunächst einmal die anderen Rechtsgebiete, die die KGAA betreffen, also die Profiabteilung, ne, es gibt eine andere Rechtssituation, nicht tangieren. Wir machen eine e.V.-Satzung, wir sind ein eingetragener Verein. Das ist der erste Punkt, das ist gelungen. Und zum zweiten wollen wir natürlich gucken, wo geht es darum, Strukturen zu verändern, Kompetenzen möglicherweise zu verändern, wo hat sich die alte Satzung Schwachstellen dargestellt. Das haben wir jetzt, ich sag mal, weitestgehend rausgefiltert. Und die größte Änderung wird sein in der Struktur, dass der Vorstand des 1. FC Kaiserslautern künftig von den Mitgliedern gewählt wird und nicht wie bis dato vom Aufsichtsrat berufen oder abberufen wird. Und unsere Intention war, ein e.V., ein eingetragener Verein mit Mitgliedern, das oberste Organ, soll doch über das Vorstandsgremium entscheiden. Und das wird auch so kommen.
Das heißt, wenn die Mitglieder der neuen Satzungsänderung zustimmen, wird der Vorstand In der nächsten normalen Mitgliederversammlung.
Genau. Okay. Im Dezember. Das ist die Botschaft. Ja, also wenn es das gelingt am 9. Juli mit der Zweidrittelmehrheit, dann wird das die Kernänderung sein. Mhm. Ja, dass dann im Dezember bei der JHV 23 nicht nur der Aufsichtsrat, in der neuen Satzung heißt er dann Verwaltungsrat, ja, der Ehrenrat gewählt wird, regulär, sondern auch der Vorstand von den Mitgliedern gewählt wird.
Und Tobias Frey, wir haben eben schon die logistische Herausforderung angesprochen. Das Ganze wird sozusagen Open Air stattfinden.
Ja, wir haben die hoffentlich guten Wetterbedingungen schon mal für uns verbucht. Wir haben natürlich dann eine Location gesucht, wo wir es bestmöglichst machen können. Und am 9. Juli sind wir bei Planung im Januar schon fest davon ausgegangen, wir haben gutes Wetter und werden das Ganze im Innenraum des Fritz-Walter Stadions machen, sprich die Bühne wird im Innenraum stehen und die Mitglieder werden auf der Norbertines Nordtribüne Platz nehmen dürfen.
Dann könnt ihr ja wahrscheinlich einfach die Bühne von Mark Forster benutzen, ne?
Also die Anfrage haben wir uns von vornherein erspart, die wird ein bisschen zu groß für uns. Nein, wir werden eine eigene Bühne aufbauen und werden dort eine mit allen weiteren Voraussetzungen, wie es dann notwendig ist, elektronisches Abstimmungsverfahren, so wie wir es bei der letzten Jahreshauptversammlung das erste Mal auch durchgeführt haben, mit eigenen Geräten, ob das jetzt das eigene Handy ist oder ein Tablet. Wir haben eine Videowall, die letztendlich auch die detaillierten Satzungsänderungen sichtbar darstellt. Wir können also nicht jetzt die Videowall auf der Südtribüne nehmen, die ist ein bisschen zu weit weg und dafür sind dann die Details doch zu genau zu betrachten. Wir haben Catering in der Fanhalle Nord und Zugänge, Parkplätze etc. gilt es da zu besprechen. Wo laufen dann die Mitglieder in den Innenbereich hinein? Wo gehen sie wieder hinaus? Aber das ist ganz normales, ich sag mal, Eventmanagement, was wir hier anstellen müssen. Aber es spielt jetzt keine Rolle, kommen da jetzt 150 oder 1500. Die Planungen sind entsprechend anzustellen.
Ich weiß, dass es in der Vergangenheit auch immer wieder den Wunsch gab, der an euch herangetragen wurde, dass man das hybrid macht, ne? Weil viele Leute waren zu Corona-Zeiten, fanden das, glaube ich, auch ganz praktisch, dass das digital stattfindet. Aber ist wahrscheinlich vom Aufwand her schwierig, zweigleisig zu fahren.
Also wir brauchen jetzt bei der außerordentlichen noch nicht über eine hybride Veranstaltung sprechen. Da sind wir bei den Feinheiten der Satzungsänderung. Erstmal sagt unsere Satzung, die gibt ein hybrides Format nicht her. Unsere Satzung schreibt uns eine Präsenzveranstaltung vor. Jetzt sieht aber diese Satzungsänderung genau eine solche Lösung vor, dass zukünftig ein Vorstand bei der Planung einer Mitgliederversammlung auf ein hybrides Format zurückgreifen kann. Das ist zum Beispiel eine dieser Detailänderungen, die die Satzung vorsieht und die dann zukünftig der eine Mitgliederversammlung planende Vorstand genau beleuchtet und sich dann entscheiden kann.
Man darf ja auch nicht vergessen, es gibt, haben wir ja eben drüber gesprochen, mit Sicherheit auch das ein oder andere FCK-Mitglied in den USA. Und mal kurz rüberkommen zu so einer Versammlung, da wäre die Hybridlösung wahrscheinlich gar nicht so ungünstig.
Also das Schöne ist ja, FCK, auch wir sind ja im Wandel. Wir sind ein moderner Verein, das deklarieren wir auch ganz klar für uns. Wir können auch elektronische Versammlungen, wir haben das zweimal gemacht. Wir waren damals 2020 einer der ersten Vereine, die das in größerem Format gemacht haben. Damals waren in der Spitze 4000 Mitglieder da, online dabei, aus ganz Deutschland. Wir wissen ja, wo die alle herkamen. Also das war ganz interessant, auch aus dem Ausland. Deswegen ist das sicherlich ein Format, was man durchdenken muss. Nicht rein elektronisch. Ich glaube, das würde dann der Mitgliederversammlung viel Charakter rauben. Aber eine elektronische Versammlung kann das Format der Zukunft sein, ohne mich jetzt festlegen zu wollen.
Dann muss man ja jetzt eigentlich nur appellieren am Sonntag, den 9.7. an viele der mittlerweile, ich nenne mal diese Zahl, über 24.000 Mitglieder, auf den Betzenberg zu kommen. Nochmal zurück zu diesen 24.000 ist auch Wahnsinn. Auch mit Hilfe eures Vorstandsmitglied Gero Schierer, der ja ziemlich die Werbetrommel gerührt hat.
Ja, Gero hat maßgeblich in der Verantwortung damals noch als Mitgliederkampagne, Slogan Mitgliedschaft Zukunft, die Mitgliederwerbung vorangetrieben. Mittlerweile sind wir weg von der Kampagne, sondern wir sprechen jetzt einfach von Mitgliederservice, Mitgliederwesen. Aber den Claim Mitgliedschaft Zukunft werden wir auch jetzt für die nächste außerordentliche Versammlung ganz deutlich auch nochmal hervorheben, weil genau darum geht es jetzt auch, den Verein zukunftsfähig neu aufzustellen, neue Strukturen zu schaffen. Und dann liegt es an den Mitgliedern, diese Zukunft, diesen Weg mitzugehen, diese Satzung dann auch abzusegnen und Ich komme noch mal, aber auch noch mal einen kurzen Schritt zurück. Wir haben die Mitglieder angeschrieben mit der Bitte um Voranmeldung. Warum? Wir müssen zum Beispiel Begleithefte drucken. Und wenn wir 5000 Begleithefte drucken, bisschen sehr hochgegriffen, sorry, 1500 Begleithefte drucken und es kommen nur 100, dann tut es einfach dem Verein auch finanziell weh. Deswegen die Bitte, wer kommen möchte, meldet euch doch kurz an, wie in der Anmeldung ausgeschrieben. Dann hilft uns das einfach in der Vorbereitung. Und die Mitgliederentwicklung, die ist natürlich phänomenal gewesen. Wir sind bei 17.000 gestartet. Jetzt sind wir bei über 24.000 Euro. Und Gero ist jetzt heute nicht da, aber ich habe ihn so ein bisschen im Ohr. Er würde jetzt sagen, da kommt noch was.
Sonntag, 9.7. Wie viel Uhr geht's los?
11 Uhr in der Fanhalle Nord. Einlass ist 9.30 Uhr. Und wir würden uns freuen, wenn viele Mitglieder tatkräftig an der Gestaltung des Vereins teilnehmen.
Wenn am Wochenende die Mitglieder in die Fußballstadien ziehen, ne?
Genau, vielleicht kann man das vorher nochmal einspielen. Wir wollen gegen Ende noch ein für mich sogar großes Thema ansprechen. Das ist der FCK und Frauen- bzw. Mädchenfußball. Es ist mittlerweile veröffentlicht worden, dass ihr mit einer Jugendmannschaft, mit einer Mädchenmannschaft an den Start gehen wird, mit dem Partner Eintracht Kaiserslautern. Das aber nur, was Trainings- und Spielstätte angeht. Wie ist da der aktuelle Stand, Wolfgang Erfurt?
Ja, vielleicht auch hier nochmal ganz kurz einen Blick in die Historie. Das Thema Mädchenfußball, Frauenfußball ist beim FCK kein neues Thema. Vor 50 Jahren ist das schon mal aufgeschlagen. Solange
ja, Sebastian,
her,
wir erinnern uns an unseren Podcast. Wir erinnern uns
sehr gut an unseren Podcast.
1970, damaliger Vereinspräsident Müller hat dann, ich sag mal, wie es heute seit per Basta-Entscheidung gesagt, wir machen jetzt eine Mädchenmannschaft. Und dann war die auch dann da. 14 Jahre lang hat sie gehalten, bis 1984. Dann ist sie dann abgeschafft worden, auch aus finanziellen Gründen. Das Thema ist für den FCK nie vom Schirm gewesen. Wir haben es immer wieder mit beschäftigt. Die letzten Jahre, habe ich ja gesagt, aus Grund anderer Rahmenbedingungen war es eigentlich nicht ganz oben. Jetzt ist es wieder nach vorne gerückt. Wir haben geblickt, was tut sich in der Region. Nehmen natürlich positiv zur Kenntnis die Entwicklung in anderen Vereinen hier, gerade Frauenfußballclub Kaiserslautern, Siegelbach, Kottweiler, Schwanden, also die Region haben wir im Blick und waren uns klar, wenn wir was Eigenes machen, sind wir vielleicht ein Konkurrent. Das muss nicht sein. Wir wollen dann den Weg doch der Zusammenarbeit, der Kooperation gehen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte war dann ja die veränderte Rechtslage auf DFL und DFB-Regelung, dass man sagt, Leute, macht euch mal drauf gefasst, da gibt's demnächst Auflagen, die ihr erfüllen müsst. Ihr müsst den Frauenfußball fördern, müsst ihr stärken. Das hat das ein bisschen befeuert. Und so ist dann im Frühjahr, jetzt dann im April die Entscheidung gefallen, wir machen eine eigene Mannschaft. Wir fangen ganz unten an, auf dem untersten Level. Wir haben keine komplette Abteilung, sondern wir beginnen mit einem Projekt, mit der jüngsten Mannschaft und versuchen dort dann in den Start zu gehen. Und am Ende des Tages 3 bis 5 Jahre, dass wir eine funktionsfähige Abteilung in dem e.V. haben, neben Leichtathletik, Handball und so weiter, mit allen Facetten. Was wir nicht haben, das waren die 3 Bausteine. Keine Mannschaft, kein Trainer, keine Spielstätte, weil der Frönerhof uns schon naheliegend signalisiert hat, das schaffen wir logistisch und vom Potenzial her nicht. Und das waren diese Meilensteine, die der Vorstand zu bearbeiten hat. Tobias hat auch hier mitgewirkt. Wir haben da so eine kleine Taskforce gebildet. Und wie sich der aktuelle Stand dann darstellt, würde ich am besten jetzt sagen können.
Ja, Tobias, wollte ich gerade anknüpfen. Ihr habt mit Sven Bauer einen wirklich sehr erfahrenen für die U11-Mannschaft, die ja da ins Leben gerufen werden soll, verpflichten können, beziehungsweise er wird diese Mannschaft übernehmen.
Ja, wir haben uns natürlich gefreut, dass Sven Bauer von sich aus auf uns zukam. Sven Bauer ist in der Region tief verwurzelt, hat über Jahre hinweg Frauenfußball hier in der Region entwickelt, selbst in Eigenregie tätig geworden, auch Vereine schon gegründet. Und Sven ist unser Ansprechpartner. Sven bringt das für uns notwendige Know-how in den Verein hinein. Das ist überall, über dem gesamten Konzept, das wir erstellt haben. Wolfgang hat es eben angesprochen, über Jahre ist dieses Konzept herausgearbeitet, steht das Thema Nachhaltigkeit. Wir wollen auf soliden Säulen dieses Projekt, dieses Vorhaben Frauen-Mädchen-Fußball beim FCK installieren. Und da lag es auf der Hand, erstmal ganz unten anzufangen und gar nicht auf Leistungssport im Ersten zu gehen, sondern wir sprechen hier ganz klar über Breitensport, über Mädchen, die beim FCK Sport machen können. Ein neues Angebot beim FCK e.V., das gab es bisher nicht, dass Mädchen bei uns in reinen Mädchenmannschaften spielen können. Und dann kam der Anruf von Sven Bauer und der sagte, Mensch, ich habe Lust auf dieses Projekt, ich möchte euch unterstützen und gibt, so wie es in der neuen Technik nun mal ist, direkt eine WhatsApp-Gruppe, die steht überhaupt nicht mehr still. Also da sind ganz junge Menschen, Menschen bei uns im Hintergrund tätig, die dieses Projekt entwickeln, und Sven führt die an. Es ist total spannend zu sehen, was sich da binnen kürzester Zeit entwickelt hat. Es macht total Spaß.
Was, glaube ich, an der Stelle auch nochmal wichtig ist zu sagen, es ist gerade eben bei Herrn Erfurt schon angeklungen, es gab diese Auflage der DFL, oder die gibt es für alle Vereine in den ersten beiden Ligen, dass sie quasi Frauenfußball aktiv fördern müssen. Das heißt, das war auch die einzige Auflage, die der FCK im Lizenzierungsverfahren bekommen hat, eben diese Förderung des Frauenfußballs. Jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, Mensch, hat es seit diese Auflage gebraucht, dass der FCK endlich mal wieder in die Pötte kommt in Sachen Frauenfußball. Was könnt ihr diesen Leuten sagen?
Die Aussage liegt natürlich auf der Hand, weil die Meldung, der FCK macht Frauen-Mädchen-Fußball, einherging mit der Meldung Lizenzierungsauflage. Als ich das gelesen habe, Lizenzierungsauflage, dachte ich, Mensch, hätten wir doch unsere Meldung eine Woche vorher geschaltet. Aber die klare Antwort darauf ist, wir bearbeiten das Thema Mädchen-Frauenfußball schon seit einer so langen Zeit, haben auch auf der letzten Jahreshauptversammlung durch Wolfgang Erfurt bereits verkündet, wir sind da im Dialog mit Vereinen und wir sprechen schon eine ganze Weile darüber. Aber die Lizenzierungsauflage, brauchen wir nicht drum rumreden, die hat uns natürlich Rückenwind in dem Thema gegeben, aber unterstreicht auch die Notwendigkeit, dass wir dieses Projekt schon angegangen sind, dass wir die Dialoge geführt haben und dass wir das Ganze jetzt machen. Aber die eigentliche Intention ist, Mädchen- und Frauenfußball in der Region zu fördern. Die Anfrage an uns als Mitglied stärkster Sportverein in Rheinland-Pfalz, die sind da gewesen, die gilt es zu beantworten. Und wir als in der Vereinsführung, wir finden es wichtig, dieses Thema beim FCK anzubieten.
Und jetzt hast du ja gerade schon erklärt, warum ihr das auch von unten her angeht, also von der jüngsten Jugend her sozusagen. Jetzt könnte man euch ja aber auch vorwerfen, was ja auch einige machen, ihr macht es euch da ziemlich einfach, dass ihr quasi einfach nur eine Mannschaft ins Leben ruft und das war's.
Bin ich mal so forsch und sage, die Antwort ist auch ein bisschen einfach. Es gibt hervorragende Strukturen für Mädchen- und Frauenfußball bereits in der Region und in der Stadt. Hier wird großartige Arbeit geleistet. Wolfgang hat eben die städtischen Vereine angesprochen, Siegelbach und der erste FFC Kaiserslautern. So, jetzt müssen wir, wenn wir als FCK, wir haben ja das Wort Stahlkraft heute schon ein paar Mal genutzt, ein Projekt ins Leben rufen, dann sorgt das vielleicht auch bei diesen Vereinen für Sorgefalten. Und die wollten wir im Vorfeld Rücksicht nehmen auf die bestehenden Strukturen, wollten ganz unten anfangen, wollen eben nicht die Arbeit, die tolle Arbeit der anderen Vereine hier torpedieren und fangen ganz nachhaltig, da sind wir wieder bei meiner Überschrift, in diesem Projekt an und wollen erstmal richtige Strukturen aufbauen, was dann zukünftig sich hier entwickelt. Ob wir das alleine machen oder ob wir dann wieder auf die Vereine in der Region zugehen, über Kooperationen sprechen, weil wir eigentlich das alle gemeinsam das große Ganze haben wollen. Wir wollen Mädchen- und Frauenfußball fördern. Und das sehen wir dann und das sieht auch die Konzeption vor. Das heißt nicht, dass wir hier alles alleine machen. Wir sind im Dialog mit allen Vereinen in der Region und den werden wir auch weiterhin ausbauen und führen. Und dann schauen wir mal, wohin sich Mädchen- und Frauenfußball in Kaiserslautern entwickeln kann.
Das heißt, mittel- und langfristig kann man sich durchaus vorstellen, dass man auch mal mit einer wirklich guten Frauenmannschaft oben mitspielen möchte.
Das kann dazu kommen, dass wir das machen und ob wir das dann alleine machen oder ob wir das dann mit den bestehenden Vereinen in der Region hier gemeinsam aufbauen, wir wären ja schön blöd, wenn wir den Dialog nicht suchen würden. Also das soll ganz nachhaltig sein und wir sind auch nicht so arrogant und sagen, wir, der FCK, wir machen das jetzt hier einfach, sondern wir wissen schon, dass das Ganze nochmal nachhaltig sein
muss. Hat natürlich jetzt auch den charmanten Vorteil, wo FCK draufsteht, ist auch FCK drin. Ne? Also ihr hättet ja auch einfach, hast du im Vorgespräch ja auch schon gesagt, quasi bei einem anderen Verein einfach das Emblem draufkleben können und sagen können, so hier ist unsere Frauenfußballmannschaft.
Wir hätten es kaufen können. Ja, aber wem wäre dann wirklich geholfen? Und insoweit wollen wir jetzt mal diesen Weg gehen. Wir halten den Durchweg für den richtigen Weg und wir sind in der Entwicklung in alle Richtungen offen und wir haben das Schöne, wir haben es ja auch in der Hand. Wir können jeden Weg durchleuchten, wir können jeden Weg gehen. Wir dürfen aber auch Fehler machen, das gestehen wir uns auch ein. In dem Projekt macht man mal Fehler, aber aus den Fehlern gilt es dann zu lernen. Und ich glaube, so kann sich etwas entwickeln, was einfach nochmal der Region und dem Frauenfußball insgesamt hier gut tun kann.
Sebastian, ich finde, dein Schlusswort war das Beste. Wo FCK draufsteht, ist FCK drin. Es hat ein bisschen länger gedauert heute, aber wir haben ja auch einige Themenbereiche abgearbeitet, möchte ich jetzt nicht sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch nochmal Dank an die Protagonisten in den USA. Auch das hat Spaß gemacht, mal zu erleben, wie ihr das da erlebt habt. Die Profis kommen jetzt zurück, bereiten sich weiter auf eine sehr schwere zweite Zweitligasaison vor. Man sagt ja immer so ein bisschen, das ist schwerer als die erste, weil jeder diesen Verein oder auch die Spielweise jetzt kennt. Wir sind sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Wünschen euch bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag, den 9.7. auf dem Betzenberg eine rege Beteiligung und ich glaube schon, dass die Mitglieder euch folgen werden und die Beschlüsse durchwinken. Denn passt ja einfach in die Zeit, sich da auch ein bisschen anzunähern mit der neuen Satzung. Und wir wünschen natürlich der E-Jugend-Mädchenmannschaft alles Gute für ihre erste Saison. Spielen die eigentlich schon im Ligabetrieb? Das noch ganz kurz.
Ja, die E-Jugend wird im Ligabetrieb gemeldet sein. Wir melden zwei Mannschaften. Einmal eine E-Jugend, Landesliga Pfalz, werden die starten. Und eine D-Jugend melden wir ebenfalls. Nicht im Wettkampfbetrieb, aber im Trainingsbetrieb, sodass wir da auch schon die Trainingsqualität ein bisschen hochheben können, dass wir die Mädchen zusammen trainieren lassen. Und dann gehen wir mal in eine erste Saison.
Auch das werden wir verfolgen. Herzlichen Dank, meine Herren. Wolfgang Erfurt, der Vorstandschef des 1. FC Kaiserslautern e.V., Tobias Frey, sein Stellvertreter. Die Grüße bitte auch an Gero Schierer, den Dritten gerne, im Bunde eures Vorstandes. Wir wünschen dem Gesamtverein natürlich, dass es so weitergeht, wie es in der letzten Saison gelaufen ist. Herzlichen Dank auch dir, Sebastian.
Sehr gerne.
Und das war
nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor für den FCK!